Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind mitten in unserer Predigtreihe 24 Stunden, die die Welt veränderten. Heute der dritte Teil. Und damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt, wo wir uns in Jerusalem befinden, habe ich euch mal eine kleine Karte mitgebracht. Das ist die Ostansicht von Jerusalem zur Zeit Jesu. Und der erste Teil unserer Reihe war die Verhaftung. Rainer, wenn du gerade nochmal weiterklickst. Hier im Osten der Stadt, Garten Gethsemane, ja, da fand die Verhaftung Jesu statt. Das war der erste Teil unserer Reihe. Und dann geht es hier hoch zum Haus des Kaiaphas. Dort fand das jüdische Verhör statt. Letzte Woche haben wir uns das angeschaut. Und heute geht es um das römische Verhör vor Pilatus. Und das fand entweder hier oben statt, im Palast des Herodes, oder in der Burg Antonia hier unten. Da sind sich die Archäologen nicht ganz einig, ist auch für uns nicht so entscheidend. Aber nur, dass ihr mal seht, da war ziemlich viel los in Jerusalem in diesen 24 Stunden, die hinführen zum Tod Jesu. Wir lesen unseren Predigttext heute in Johannes Kapitel 18. Ihr habt den Text in diesem Einlegeblatt in eurem Programmheft mit der Predigtgliederung zum Mitschreiben. Johannes 18, Vers 28 bis 38. Das römische Verhör vor Pilatus. Die, die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Kaiaphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen. Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Fragte er. Sie erwiderten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus, nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden entgegneten, wir haben nicht das Recht, jemand hinzurichten. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Wir lernen, wie immer, mindestens drei Dinge in diesem Text. Okay? Drei Dinge. Erstens, wir lernen was über den Irrweg der Religiosität, wir lernen was über die Souveränität Gottes und wir lernen was über die Andersartigkeit des Königreichs. Der Irrweg der Religiosität, die Souveränität Gottes und die Andersartigkeit des Königreichs. Erster Punkt, der Irrweg der Religiosität. Nach dem Verhör vor dem jüdischen Hohen Rat bringt man Jesus jetzt in den Palast des Gouverneurs. Normalerweise war das Hauptquartier von Pilatus in Caesarea. Das war ein bisschen nördlich von Jerusalem, am Meer. Aber zu diesen besonderen Festzeiten wie dem Passafest war Pilatus vor Ort. Falls es eine große Unruhe gibt, konnte er direkt eingreifen. Ja? Zu diesen besonderen Zeiten wollte der Gouverneur in Jerusalem sein. Und hat sich dann, ihr habt es gesehen, entweder im Palast des Herodes einquartiert oder in dieser Burg direkt beim Tempel. Die Uhrzeit dieses Verhörs vor Pilatus, der Text sagt früh am Morgen, wahrscheinlich gegen 6 Uhr. Das wären jetzt für mich nicht die optimalen Arbeitszeiten, wenn ich Gouverneur gewesen wäre, aber wir müssen nicht so viel Mitleid haben, der Gouverneur hat um 11 Uhr vormittags schon wieder Feierabend gemacht. Ja? Ist so. Also das waren so seine Arbeitszeiten. 5, 6 hat er angefangen bis um 11 Uhr. Das war also relativ normal, schon zu so einer frühen Zeit hier irgendwelche Gerichtsfälle zu verhandeln. Und was wir dann lesen in unserem Text, ist eine der großen Ironien, die wir im Johannesevangelium finden. Eine Ironie, Vers 28. Sie selbst, also die Juden, betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Das ist eine große Ironie. Das Problem war, im alttestamentlichen Gesetz zum Passafest war vorgeschrieben, dass man nicht unrein an den Feierlichkeiten teilnehmen konnte, durfte. Und unrein wurde man unter anderem dann, wenn man mit Toten in Berührung gekommen ist. So, das war das Problem. Und jetzt hatten die Juden die Vorstellung, das ist jetzt ein bisschen unappetitlich, aber so war es nun mal, die Juden hatten die Vorstellung, dass in heidnisch-römischen Häusern abgetriebene Kinder beerdigt wurden. Ja, so im Hof verschachert. Das war ihre Vorstellung. Ob das immer so gestimmt hat, ist nochmal eine andere Frage. Aber das war ihre Vorstellung. Und deswegen haben sie in ihren zusätzlichen Religionsgesetzen, der sogenannten Mishnah, solche Regeln aufgestellt, dass sie gesagt haben, lieber betreten wir gar kein heidnisches Haus, damit wir ja nicht in Gefahr laufen, uns vielleicht, ohne es zu wissen, mit Toten zu verunreinigen. Das war ihr Problem hier. Sie durften nicht in diesen heidnischen Palast, in diesen heidnischen Amtssitz des Pilatus, sie Angst hatten, sich zu verunreinigen. Und die Ironie, die hier drin steckt, die wird besonders deutlich in folgendem Zitat von Andreas Köstenberger, einem führenden Ausleger des Johannesevangeliums. Er sagt folgendes: Es liegt eine große Ironie in der Tatsache, dass die Juden peinlich genau die zeremonielle Unreinheit vermeiden, während es sie nicht beunruhigt, dass sie gerade große moralische Schuld auf sich laden, weil sie einen unschuldigen Mann zum Tode verurteilen. Ist es nicht eine große Ironie, dass die jüdischen Führer sehr große Angst haben, sich religiös, zeremoniell zu verunreinigen, aber offensichtlich kein großes Problem damit haben, einen Mann, der ganz offensichtlich unschuldig ist, dem Tod auszuliefern. Das ist eine große Ironie. Und sie wird noch ironischer, wenn wir uns vor Augen führen, was am Passafest eigentlich passiert. Das Passafest war die Feier, bei der fehlerlose Lämmer geopfert wurden. Als Symbol der Erlösung des Auszugs aus Ägypten für das Volk Israel, fehlerlose Lämmer zur Vergebung der Sünden. Und jetzt finden wir hier jüdisch-religiöse Führer, die sich um nichts auf dieser Welt um ihr Passa-Happening bringen lassen wollen, die so fixiert sind, dass sie an diesen Mahlzeiten, an diesen Passa-Mahlzeiten teilnehmen können. Und dabei nehmen sie es in Kauf, dass das ultimative, wahre, wirkliche Passalam, nämlich Jesus, der am Ende wirklich stirbt, zur Vergebung der Sünden, ihn liefern sie dem Tod aus und haben damit offensichtlich kein Problem. Das ist die Ironie, die in diesem Satz steckt. Sie gingen nicht zu Pilatus hinein. Und die Botschaft, die hier drin steckt für uns, ist folgende. Du kannst sehr religiös sein, du kannst sehr darauf bedacht sein, dich vor aller Unreinheit fernzuhalten. Du kannst nach außen hin ein super gutes, perfektes, religiöses, frommes Leben führen. Du kannst fest verwurzelt sein in der christlichen Tradition und im religiösen Leben einer Kirche und einer Gemeinde und trotzdem verloren sein. Das ist die Message dieses Textes. Wir sehen hier die Führer des jüdischen Volkes auf dem Irrweg der Religiosität. Sie sind die Frommen, sie sind die Religiösen, sie sind die, die sehr darauf bedacht sind, nur nichts Falsches zu tun. sich nur an jedes Gebot und jeden Lehrsatz und alles Mögliche zu halten. Und sie leben an Jesus vorbei. Das ist der Irrweg der Religiosität. Und die Frage ist, warum? Warum leben sie an Jesus vorbei? Warum leben wir so oft an Jesus vorbei? Weil sie das Gefühl haben, sie brauchen Jesus gar nicht. Steht da, sie sind so gut, sie sind so religiös, sie halten sich so strikt an alle Gesetze und an alle Vorgaben, wozu brauchen sie Jesus? Sie sind so gut, Gott muss wahnsinnig stolz auf sie sein. Sie brauchen keinen Erlöser. Sie brauchen keinen Retter. Sie brauchen Jesus nicht. Und das ist Religion. Christlicher Glaube ist was völlig anderes. Das ist Religion. Christlicher Glaube ist nicht Religion. Die Schriftstellerin Flannery O'Connor schreibt in einem ihrer Romane über die Hauptfigur einen sehr interessanten Satz. Er wusste, dass die beste Methode, um Jesus aus dem Weg zu gehen, darin bestand, der Sünde aus dem Weg zu gehen. Da muss man mal kurz drüber nachdenken. Er wusste, dass die beste Methode, um Jesus aus dem Weg zu gehen, darin bestand, der Sünde aus dem Weg zu gehen. Aus eigener Kraft Sünde zu vermeiden, aus eigener Kraft religiös zu leben, kann ein hervorragender Weg sein, um Jesus aus dem Weg zu gehen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es ist Gottes Wille, dass wir der Sünde aus dem Weg gehen. Das ist hier nicht die Frage. Aber wer versucht, aus eigener Kraft der Sünde und der Unreinheit aus dem Weg zu gehen, um sich hinterher selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ich bin so fromm, ich bin so religiös, ich brauche Jesus gar nicht, der geht da mit Jesus aus dem Weg, seinem Retter, seinem Erlöser. Religion sagt, du musst nur gut genug sein. Und dann wird Gott dich segnen. Du musst es nur gut genug machen. Du musst dich nur fernhalten vor aller Unreinheit. Und dann wird Gott dich segnen. Christlicher Glaube sagt, du brauchst einen Erlöser. Du brauchst einen Retter. Du kannst es nicht allein. Denn das ist der Unterschied. Wir können religiös leben bis in die letzte Phase unseres Daseins und trotzdem an Jesus vorbeileben. Weil wir das Gefühl haben, wir brauchen ihn nicht. Echter christlicher Glaube sagt, du magst zwar äußerlich ganz fromm und rein aussehen, aber die Wahrheit ist, innerlich bist du es nicht. Und deshalb brauchst du Jesus. Woher weiß ich, woher wissen wir, dass wir auf dem Irrweg der Religiosität sind? Ich möchte euch eins sagen, wir alle haben dieses religiöse Gen so wahnsinnig tief in uns drin. Wir alle. Keine Ausnahme. Wir sind alle auf diesem Pfad der Selbsterlösung. Wir würden uns alle am liebsten selbst erlösen, weil wir so gut sind. Und zu akzeptieren, dass wir es nicht können, ist mit das Schwerste für uns Menschen. Aber woher wissen wir, dass wir auf dem Irrweg der Religiosität sind? Wir werden dieses Thema nach Ostern in den Kleingruppen nochmal sehr vertiefen. Ich möchte euch heute nur drei Indizien nennen. Drei Indizien, an denen ihr ablesen könnt, ob ihr auf dem Irrweg der Religiosität seid. Erstens, wenn ihr sagt, ich bin Gott gehorsam, um bestimmte Dinge von ihm zu bekommen. Leute, das ist Religion. Und hat mit dem Evangelium gar nichts zu tun. Wenn ihr insgeheim sagt, ich bin Gott deshalb gehorsam, weil ich mir was von ihm erwarte, weil ich ihn sozusagen dazu zwingen will, mir Gutes zu tun, dann seid ihr wahrscheinlich schon ein paar Schritte marschiert auf dem Irrweg der Religiosität. Zweites Indiz, wenn die Umstände meines Lebens schlecht sind, bin ich wütend über Gott, da ich glaube, dass jeder, der Gutes tut, auch ein komfortables Leben verdient hat. Jemand, der religiös ist, der denkt so: Ich bin so gut, also muss Gott mich doch segnen und muss mir doch was Gutes tun. Ich habe es verdient und wenn er es nicht tut, dann bin ich doch zu Recht sauer und wütend und unzufrieden mit ihm. Das ist Religion. Drittes Indiz: Meine Identität und mein Selbstwert basieren hauptsächlich auf meiner harten Arbeit oder entscheiden sich an der Frage, wie moralisch ich bin. Deshalb schaue ich auf Menschen herab, die ich als weniger hingegeben oder unmoralisch wahrnehme. Wer stolz auf andere blickt und das Gefühl hat, ich bin besser, ich bin reiner, ich bin religiöser, ich bin frommer als sie, der ist unterwegs auf dem Irrweg der Religiosität, weil er nicht erkannt hat, dass auch er vor Gott unrein ist, schuldig, sündig und dass auch er einen Erlöser braucht, so wie jeder in diesem Raum. Bist du stolz? Hältst du dich für moralisch überlegen? Vielleicht bist du unterwegs auf dem Irrweg der Religiosität. Das ist die erste herausfordernde Lektion, die wir lernen in diesem Text. Und das zweite, was wir lernen, hat mit der Souveränität Gottes zu tun. Okay, wir denken uns nochmal rein in unsere Story. Die Juden gehen nicht rein zu Pilatus. Also was bleibt Pilatus anderes übrig? Er kommt raus zu den Juden. Und dadurch entsteht so eine witzige Szene, dass Pilatus immer hin und her jumpen muss. Ja? Er ist drin bei Jesus, unterhält sich mit ihm, dann springt er raus zu den Juden, unterhält sich mit denen, dann wieder rein und dann wieder raus. Und das Ganze geht mehrmals hin und her. Was das bedeutet, werden wir nächste Woche nochmal vertiefen. Hier ist zunächst mal wichtig, dass deutlich wird, Pilatus hat wenig Interesse dran, diesen Fall zu verhandeln. Ja, das merkt er im Text. Er sagt den Juden eigentlich, hey, ich bin kein Jude, ich kenne mich nicht aus, das ist so eine total jüdische Angelegenheit, was interessiert mich das? Kümmert euch selbst drum. Und dann sagen die Juden, ja, würden wir ja gern, aber das Problem ist, wir dürfen keine Todesstrafe verhängen. Politisch, nach dem römischen Gesetz, wir dürfen niemanden hinrichten, wir dürfen niemanden zum Tode verurteilen. Deswegen brauchen wir dich, weil wir der Meinung sind, Jesus hat den Tod verdient. Und genau hier fügt der Evangelist Johannes wieder einen seiner berühmten Erklärungssätze ein. Johannes erklärt immer die Dinge, um uns ein bisschen zu helfen, ja, weil wir manches so schwer verstehen. Und er hilft uns ein bisschen. Und fügt diesen Satz ein in Vers 32 und sagt, so sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Das ist die Erklärung von Johannes. Was er uns damit sagen will, ist Folgendes. Er sagt, ihr werdet vielleicht diese Geschichte lesen und das Gefühl haben, hier ist ein totales Tohuwabohu, ein Durcheinander, ein tragisches Zusammenspiel zwischen politischen und religiösen Kräften und alles läuft aus dem Ruder. Und vielleicht ist es das, was ihr seht in dieser Geschichte, aber ich sage euch, ich sehe was völlig anderes. Was ich hier sehe, ist die souveräne Hand Gottes. Hier ist kein Zufall, hier ist die souveräne Hand Gottes am Werk. Ihm entgleitet nichts. Gott handelt immer noch. In diesen Wirren, in dieser Dunkelheit, in dieser Anfechtung für Jesus, Gott handelt immer noch. Wir haben das schon bei der Verhaftung Jesu gesehen. Gott hat immer noch die Kontrolle. Hätte der jüdische Hohe Rat das Todesurteil vollstrecken dürfen, wäre es nicht zur Kreuzigung gekommen. Hätte der jüdische Hohe Rat Jesus töten dürfen, wisst ihr, was sie gemacht hätten? Die hätten ihn gesteinigt. Warum? Weil die alttestamentliche Strafe für Gotteslästerung war Steinigung. Die Juden hätten Jesus gesteinigt, aber nicht gekreuzigt. Und jetzt sagt Johannes, das Ganze, was wir hier sehen, dass die Juden gezwungen sind, politisch gezwungen zu Pilatus zu gehen, dadurch erfüllt sich das, was Jesus vorher schon angekündigt hatte, nämlich in Johannes 12, Vers 32, wo er sagt, ich aber werde über die Erde erhöht werden. Bei einer Steinigung wirst du nicht über die Erde erhöht. Aber bei einer Kreuzigung auf jeden Fall. Jesus kündigt es an, ich werde über die Erde erhöht werden. Und Johannes sagt, das war Gottes Plan von Anfang an und er erfüllt sich. Gott ist souverän, ihm entgleitet nichts. Und das Ganze wird noch ein bisschen plastischer, wenn wir ins Alte Testament springen und gucken, was dort über den Tod des Messias, des Retters gesagt wird. Psalm 34, Vers 20 und 21. Da sagt der Psalmist, der Gerechte, das ist eine Anspielung auf den Messias, auf den Retter, der Gerechte muss viel erleiden, okay? Aber aus alledem hilft ihm der Herr, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, Gebeine sind Knochen, dass nicht eines zerbrochen wird. Ist das nicht interessant? Im Alten Testament, hunderte Jahre vorher, dem Messias, dem Retter, werden die Knochen nicht gebrochen. Wisst ihr, was passiert, wenn einer gesteinigt wird? Es dauert nicht lang, bis die Knochen brechen. Hätten die Juden Jesus getötet, hätte sich diese Ankündigung aus dem Alten Testament nicht erfüllt und sie wäre sogar falsch gewesen. Psalm 22, Vers 16. Ein Satz, den der Liederdichter, der Psalmist, dem Messias sozusagen in den Mund legt. Das sind Worte des Retters, des Messias. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Das ist Altes Testament. Das ist nicht irgendwie nachträglich eingefügt. Das ist Ankündigung im Alten Testament und es erfüllt sich, weil Gott souverän ist. Werden Hände und Füße durchbohrt bei einer Steinigung, wenn die Juden das Urteil vollstreckt hätten? Nein. Gott ist souverän, Gott hat seinen Plan und sein Wort erfüllt sich. Und es sollte uns ungeheuren Trost und ungeheuer große Zuversicht geben. Warum? Weil Gott nicht nur der Souverän ist über die Weltgeschichte und über das Schicksal Jesu und über sein Wort, sondern Gottes souveräne Hand liegt auch über deinem Leben. Über deinem Leben. Ihm entgleitet nichts. Seht ihr, viele von euch haben eine ganz ungesunde Lehre kennengelernt. Nämlich, dass es im christlichen Leben darum geht, ganz genau und zu jedem Zeitpunkt zu wissen, was der Wille Gottes ist. Es gibt diese ganz große Sehnsucht nach der Stimme vom Himmel, die einem in jeder Situation ganz genau sagt, tu dies, tu das, das ist der Weg, das ist Gottes Wille, genau so musst du es machen. Und diese schlechte, ungesunde Lehre lautet, du musst den Willen Gottes kennen und dann musst du ihn perfekt umsetzen. Und wenn du irgendwelche Zweifel hast und gar nicht so genau verstehst, was will Gott im Moment eigentlich von mir und du kriegst es nicht wirklich gut hin, dann läuft alles aus dem Ruder und du zerstörst dein Leben und dann kann Gott auch nichts mehr machen und so. Du musst den Willen Gottes rausfinden. Natürlich kannst du falsche Entscheidungen treffen. Natürlich kannst du am Willen Gottes vorbeileben und natürlich hat es negative Folgen und Konsequenzen. Aber deine Hauptaufgabe ist es nicht, in jeder Sekunde genau zu wissen, was Gottes Wille für dein Leben ist und dann total zu verzweifeln, wenn da eine Unsicherheit bleibt und du nicht genau weißt, soll ich den Job annehmen oder den? Welchen Studiengang soll ich wählen? Soll ich umziehen oder nicht? Soll ich dies machen oder jenes machen? Wir kennen Gottes Willen nicht immer in jeder konkreten Situation und es ist gar nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist es, in jeder Sekunde unseres Lebens, mit jeder Faser unseres Daseins, Jesus zu lieben, heilig zu leben, zu seiner Ehre zu leben und zu vertrauen, dass er mit unserem Leben zu seinem Ziel kommt. Und zwar völlig egal, ob wir zwischendurch mal eine schlechte Entscheidung treffen oder an der ein oder anderen Weggabelung unseres Lebens nicht hundertprozentig sicher sind, was Gottes Wille jetzt für uns ist. Es ist für Gott kein Problem. Was wäre das für ein Gott, dem auf einmal alles entgleitet, nur weil wir nicht so genau verstehen, was er von uns möchte? Versteht ihr? Die Souveränität Gottes ist eine biblische Lehre, die hat ganz gravierende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir unser Christsein leben. Nämlich nicht verzweifelt und unsicher und mit der ständigen Bitte, Herr, sprich zu mir, und zwar ganz deutlich, sondern mit einem sehr relaxten Vertrauen darauf, dass Gott größer ist als ich, größer als mein Verstand, größer als meine Fähigkeit, seinen Willen zu erkennen. Er kommt mit mir zu seinem Ziel. Was nicht heißt, dass ich nicht versuche, nach seinem Willen zu fragen. Das ist hier nicht der Punkt. Aber er kommt an sein Ziel mit meinem Leben. Und das ist großer Trost und große Zuversicht in den Wirren unseres Lebens, wo wir manchmal nicht wirklich wissen, in welche Richtung soll und muss und kann es gehen. Der Irrweg der Religiosität, das war sehr herausfordernd für uns. Die Souveränität Gottes, ein großer Trost, eine große Zuversicht. Und jetzt zum Schluss die dritte Sache, die wir lernen in diesem Text, die Andersartigkeit des Königreichs. Die Andersartigkeit des Königreichs. Das Schlüsselwort im zweiten Teil unseres Textes lautet König. Ist euch vielleicht aufgefallen? Kommt gleich viermal vor. Viermal das Wort König. Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Und dann nach einigem Hin und Her sagt Jesus ganz offen, ja, du hast recht, ich bin ein König. Und auch hier wird wieder deutlich, die Dinge sind nicht so, wie sie aussehen. Sieht Jesus aus wie ein König in der Situation? Sicher nicht. Ist er in der Position eines Königs? Ganz und gar nicht. Aber es ist nicht so, wie es aussieht. Johannes betont es so, dieses Wort König, weil er deutlich machen will, egal wie es aussieht, Jesus ist der König. Jesus ist der Herrscher. Und er ist nicht so ein König, wie wir den heute kennen, so Queen Elizabeth von England-Typ. Ja, so, ich habe nichts zu sagen, aber ich darf immer winken und schöne Hüte tragen und so. Das ist nicht das Königtum Jesus, sondern Jesus ist der König, der herrscht. Wir haben letzte Woche gesehen, Jesus ist der König, der am Ende zurückkommt und richten wird. Und der die Dinge in seiner Hand hat und der am Ende das Urteil fällt. Jesus ist der König. Und das müssen wir lernen. Wir leben in einer Welt, wo wir uns blenden lassen von den Dingen, die wir sehen. Aber wir müssen lernen, dass wir in einer Welt leben, wo ganz viele Dinge nicht so aussehen, wie sie wirklich sind. Und wir leben als Christen auch in einer Zeit, wo wir nicht sagen können, wir haben jetzt so ständig ganz automatisch das Gefühl, dass Jesus gerade der große König ist und alles im Griff hat. Weder weltpolitisch kann man das so denken, noch in unserem persönlichen Leben. Es sieht nicht so danach aus, dass Jesus im Moment der große Herrscher ist. Aber die Wahrheit ist, er ist es trotzdem. Es ist nicht so, wie es aussieht. Jesus regiert, Jesus herrscht und Jesus hat die Dinge in seiner Hand. Aber eins wird auch klar in unserem Text, das Königreich Jesu ist anders. Ist völlig anders als das, was wir uns vorstellen. Und genau das ist das Problem von Pilatus. Ja? Pilatus ist eigentlich mit Jesus völlig überfordert, weil er ihn nicht einsortieren kann. Wie, du bist ein König. Aber du sagst gar nicht so viel. Und alles muss man dir aus der Nase ziehen. Und wenn du ein König wärst, warum lässt du dich von den Juden verhaften und dies und das? Und Jesus sagt, mein Königreich, mein Königtum ist anders als das, was du dir vorstellst. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, passen wir eigentlich zu diesem ganz andersartigen Königreich Gottes, Königreich Jesu? Ich glaube, seit 2008 gibt es ja in Deutschland diese Einbürgerungstests für Immigranten, ja, wo so ein Stück abgefragt wird, passen die zu Deutschland? Ist, glaube ich, so der Gedanke, der dahinter steckt. Was da abgefragt wird, wenn ich das richtig sehe, sind eher so Dinge über die Geschichte Deutschlands und unsere Kultur und so. Da wird nicht wirklich abgefragt, passt der von seinen Werten und Charaktereigenschaften und was auch immer zu unserem Land oder so. Das ist gar nicht so wichtig, sondern es geht eher so um theoretisches Wissen. Ich habe mich gefragt, wie wäre das bei Jesus, wenn er sagen würde, hey, lass uns mal einen Einbürgerungstest machen für mein Königreich. Wie sähe der Fragebogen aus? Was würde er uns fragen? Eine Sache von unserem Text her, die Jesus definitiv ansprechen würde, ist, er würde uns sagen, Leute, nur dass wir uns richtig verstehen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich möchte nur, bevor ihr euch überlegt, ob ihr meine Nachfolger sein wollt und Teil dieses Königreichs, ich möchte nur, dass ihr versteht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das bedeutet nicht, mein Reich hat mit dieser Welt nichts zu tun. Das ist auch so ein Missverständnis, was sich schnell einschleicht bei Christen. So, Gottes Reich ist eher so in so übernatürlichen Sphären, so völlig vergeistlich. Das Reich Jesu beginnt hier in dieser Welt, in den ganz praktischen Dingen dieser Welt. Aber die Maßstäbe seines Reiches, die sind anders. Das Königreich Jesu operiert nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Die Frage ist, sind wir bereit, in einem Königreich zu leben, in dem andere Gesetze herrschen, als die, die wir aus dieser Welt kennen? Oder hängen wir so sehr an dem, was wir irdisch so kennen, an den Maßstäben dieser Welt, dass wir nicht passen zum Königreich Jesu? Donald Carson, einer meiner Lieblingstheologen, hat dazu Folgendes gesagt. Längeres Zitat, aber ich glaube, man versteht gut, was er damit sagen will. Die Könige und Herrscher und Präsidenten dieser gefallenen Welt üben Autorität aus und sind dabei getrieben von Selbstdarstellung, Selbsterhaltung oder dem Wunsch, die Nummer eins zu sein. Im Gegensatz dazu übt Jesus seine Autorität als König aus, indem er das Wohl seiner Untertanen im Blick hat. Und das führt ihn letztlich zum Kreuz. Er kam nicht, um bedient zu werden, als sei das ein Selbstzweck. Er kommt, um zu dienen, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Diejenigen, die in Jesu Königreich irgendeine Art von Autorität ausüben, müssen auf die gleiche Weise dienen. Das wären wir in dem Fall. Nicht mit dem unterschwelligen Gedanken, sie hätten das Recht zu herrschen, nicht mit dem Anspruch, sich selbst darzustellen, sondern mit einer Leidenschaft, anderen zu dienen. Ich glaube, das macht sehr, sehr deutlich, wo ein Unterschied zwischen dem Reich dieser Welt und dem Königreich Jesu liegt. Bist du bereit für diese Art von Königreich? Oder baust du immer noch dein eigenes Reich in dieser Welt? Wie sehr geht es dir darum, dich in dieser Welt selbst darzustellen? Das sind Fragen, die will ich mir immer wieder stellen. Pass ich zum Königreich Jesu? Oder bin ich auch nur ein Selbstdarsteller, getrieben, gut dazustehen, getrieben davon, mich selbst zu erhalten, getrieben davon, die Nummer eins zu sein, gut dazustehen? Was bedeutet es, anders zu leben im Königreich Jesu? Dazu werden wir uns nächste Woche in den Kleingruppen noch ein bisschen konkreter Gedanken machen. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, es ist eine ganz entscheidende Frage an uns, immer und immer wieder. Passen wir zu den Maßstäben des Reiches Jesu? Passen wir dazu, zu dieser Andersartigkeit? Oder denken wir, wie diese Welt denkt? Handeln wir, wie diese Welt handelt? Fühlen wir, wie diese Welt fühlt? Wir spüren, was für eine großartige Gemeinschaft, was für ein großartiges Königreich es wäre, wenn jeder so leben würde. Dienen statt zu herrschen. Auf den anderen zu schauen, statt auf sich selbst. Und es entwickelt sich eine Sehnsucht danach. Und dann schauen wir in unser eigenes Herz und was merken wir? Wir können so nicht leben. Leute, wir können so andersartig nicht leben. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Wenn wir der Meinung wären, wir würden es schaffen, wären wir schon ziemlich weit fortgeschritten auf dem Irrweg der Religiosität. Wir können diesen Standard nicht halten, aus eigener Kraft. Wir können es nicht. Wenn ich euch heute nach Hause entlasse und sage, lebt andersartig, lebt so, wie Jesus es will, und ich sage euch nicht mehr, dann führt es zu Frustration. Ihr könnt es nicht. Ihr könnt es nicht. Weil wir es nicht können, genau aus diesem Grund, brauchen wir den König. Das ist der Punkt. Wir brauchen den König. Wir brauchen das Vorbild des Königs, der uns zeigt, was es bedeutet, für die anderen zu leben und nicht für sich selbst. Wir brauchen den König, der uns klar macht, ich gebe mein Leben hin für euch. Ich gehe ans Kreuz für euch, weil ich euch so sehr liebe. Wir brauchen den König, der uns befreit dazu, für andere zu leben. Wir können nicht für andere leben, wenn wir nicht ganz nah und immer näher an Jesus dran sind. Wir können so nicht leben, wenn wir nicht ganz vertraut sind mit ihm. Und deswegen ist ein großes Ziel in unserem Auftrag als Gemeinde, dass wir Menschen helfen wollen, Vertrautheit mit Gott zu suchen. Ihr Lieben, wenn ihr eine Sehnsucht danach habt, zum Königreich Gottes zu passen, weil ihr eine andere Sicht der Dinge habt, weil ihr bereit seid, den anderen im Blick zu haben und für den anderen zu leben und euch nicht selbst darzustellen, wenn das eure Sehnsucht ist, dann sucht mehr Vertrautheit mit Jesus. Das ist der einzige Weg, um ein Leben in diesem Königreich so zu leben, dass es wirklich passt. Wir brauchen den König. Ohne den König bleibt nur Religion. Ohne Jesus bleibt nur pure Religiosität. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann schauen wir auf diesen König. Das ist der Grund, warum wir es tun. Wir schauen auf diesen König und wir lassen uns inspirieren und herausfordern und ausrüsten für ein Leben in seinem Königreich, das völlig anders ist. Amen.